Herzlich willkommen zum Datengarten 67 im CCCB. Wir freuen uns heute, Systemli hier zu haben. Du erzählst gleich selber sehr ausführlich, was ihr macht und wer ihr seid, da muss ich gar nichts zu sagen. Kleine Notiz vorweg, wenn ihr nachher Fragen zwischendurch oder danach.
Geht das so? Okay. Verständnisfragen gerne zwischendrin oder alles, was sich, sag ich mal, kurz erledigen lässt, wenn wir diskutieren wollen, vielleicht eher am Ende.
Okay, wichtig ist einfach, wenn ihr Fragen habt, immer bitte das Mikrofon benutzen, damit die Leute im Stream und im Recording das nachher auch mitbekommen. Liegt hier, könnt ihr dann ja vielleicht, wenn es eine Frage gibt, einfach durchreichen. Ansonsten Ankündigungen gerne @clubdiscordia auf Twitter folgen oder auf unserer Webseite berlinccc.de gucken. Da gibt es dann immer die Ankündigung zum nächsten Datengarten und was wir sonst noch so machen. Und dann würde ich dir auch gleich das Wort übergeben. Und viel Spaß beim Datengarten 67 Systemli.
Ja, vielen Dank für die nette Anmoderation. Vielen Dank für die Einladung hier im Zentrum der Macht. Ich bin natürlich nicht Systemli. Ich bin eine Person aus dem Technik-Kollektiv Systemli. Ich bin die Person, die abgestellt wurde, sich hier vor euch zu präsentieren, weil alle ein bisschen kamerascheu sind. Aber ich versuche das sozusagen so gut es geht zu repräsentieren an dieser Stelle. Erstmal, woher kennt man uns vielleicht? Ist daher, dass ich hoffe, die ein oder andere Person hat schon mal einen der Dienste benutzt, die wir sozusagen kostenfrei anbieten. Wir haben einen vergleichsweise großen Jabber-Server, Mail, Etherpad, Ethercalc. Wir haben neu eine OwnCloud-Instanz aufgesetzt, die sozusagen für alle Benutzer, die Mail haben, verfügbar ist. Und wir machen verschiedene Hosting-Geschichten. Viel sagen davon findet eben im aktivistischen Umfeld statt. Wir hatten im letzten Jahr, weil das wahrscheinlich viele Leute bewegt, uns auch irgendwie die ganzen Selbstorganisierungen in erster Linie von geflüchteten Leuten in Deutschland. Da haben wir irgendwie Webseiten und Blogs, die wir hosten, oder in der Koordination von Hilfsaktionen wurden viel die Pads verwendet. Das ist so, denke ich mal, woher die eine oder andere von uns hoffentlich kennt. Auf der Webseite könnt ihr euch angucken, was es sozusagen noch an anderen Diensten gibt. Dazu möchte ich euch gerne ermuntern. Und wie gesagt, vieles davon ist sozusagen ohne Registrierung. Der Jabber-Server ist mit offener Registrierung und für E-Mail gibt es ein Einladungssystem. Warum machen wir das eigentlich? Das ist ja erstmal die interessante Frage. So, wir glauben, dass jeder Mensch irgendwie in der Lage sein sollte, unbeobachtet zu kommunizieren. Ja, das irgendwie im Englischen heißt es oft right to whisper. Und dass irgendwie Internet ja, wie ich vermute, hier allen klar ist, irgendwie mal als irgendwie Ort der Freiheit irgendwie verkauft wurde. Und jetzt ist uns irgendwie allen klar, okay, eigentlich ist das Internet der am meisten überwachte Ort, den es überhaupt gibt. Ja, es ist nicht möglich, irgendwie zusammenzukommen und sich auszutauschen, ohne dass dabei irgendwie Daten anfallen, die später irgendwie ausgewertet werden oder werden können. So. Und da ist aus unserem ganz eigenen Bedürfnis, sozusagen unbeobachtet zu kommunizieren, ist es eben erwachsen, dass wir gesagt haben, dann machen wir das halt selber, dann hosten wir diese Dienste, die es eben gibt, selber, dann können wir das kontrollieren und dann kann ich dafür auch irgendwie einstehen. Dazu gehört natürlich auch immer, dass sozusagen man lernt, wie kann ich eine bestimmte Software verwenden, weil wenn man jetzt heutzutage, keine Ahnung, nur noch irgendwie Facebook und WhatsApp kennt, dann sind ja die freien Alternativen, die es im Gegensatz dazu gibt, teilweise nicht ganz so einfach zu benutzen. Speziell, wenn man natürlich in Richtung Verschlüsselung geht, wird es noch deutlich komplizierter. Wir machen also auch ab und an mit Gruppen von Leuten Workshops, wo wir uns anschauen, wie benutzt man PGP zum Beispiel. Wir glauben allerdings, dass es eigentlich deutlich einfacher sein sollte. Und ich kann auch gerne in die Mitte gehen oder sowas, wenn das. Okay. okay. Und versuchen, sagen, mit Systemli irgendwie einen Teil beizutragen, um das eben auch ein bisschen einfacher zu machen. Ja? Dass man eben nicht erst irgendwie sich selber einen Mail-Server installieren muss. Natürlich kann man das, aber wer hat schon die Zeit dazu? Ja? Und, oder wenn ich irgendwie mit jemandem chatten will, dann möchte ich nicht selber irgendwie einen Java-Server aufsetzen. Vielleicht möchte ich es auch, umso besser. Aber uns geht es eben das Ziel, sagen, die Leute, die wir ansprechen wollen, sind nicht diejenigen, die das sowieso alles selber machen oder selber machen können, sondern es sind eher die, von denen wir eigentlich wollen, dass sie von den Möglichkeiten, die freie Software heutzutage bietet, eben profitieren können, ohne in der Lage zu sein, das selber vielleicht alles zu administrieren und zu verstehen. So, und deswegen investieren wir natürlich nur in, also investieren wir Zeit in dezentralisierte Kommunikationsmittel, Mail, Java, habe ich schon gesagt, und verwenden eben nur Open-Source-Software. Das ist an der Stelle auch wichtig, weil wir natürlich sagen, wir haben irgendwie ein gewisses, kommen mit einem gewissen Schutzbedürfnis und keiner von uns hat die Zeit oder die Expertise, sämtliche Software, die wir einsetzen, vollständig irgendwie zu verstehen oder zu überwachen oder was auch immer. So, und ich glaube irgendwie in dem Spiel, was sozusagen momentan passiert, dass man hauptsächlich, also wo sozusagen ein großer Markt rund um Sicherheitslücken entsteht, ist sozusagen als irgendwie politische Aktivistin, als Linke sozusagen die beste Chance, die wir haben, ist sozusagen auf Open Source zu setzen, auf die Masse zu setzen, die es sozusagen weltweit gibt an Leuten, sodass man vielleicht eine kleine Chance hat mit den sagen Überwachungsapparaten und auch den sagen privaten Überwachern zu konkurrieren um die eigene Privatheit. Wenn das jemand anders sieht, gerne sehr später, können wir das sehr gerne später diskutieren. Ich wollte eigentlich ein bisschen was erzählen über die Geschichte, wie Systemli entstanden ist und wie wir uns entwickelt haben, weil ich glaube, dass es das ist vielleicht, was am interessantesten sein könnte für euch. Und zwar sage ich, wir sind ursprünglich ein klassisches Technikkollektiv gewesen. Technikkollektiv ist so ein Begriff, der irgendwie durch die Luft schwirrt und den ich jetzt mal versucht habe, irgendwie runterzubrechen. Wahrscheinlich haben da viele andere Leute irgendwie andere Meinungen dazu und ich habe versucht, ein bisschen zuzuspitzen, damit es halbwegs unterhaltsam bleibt. 2003. Haben sich also eine Gruppe von Leuten zusammengefunden, das habe ich ja schon gesagt, die gesagt haben, wir wollen unbeobachtet kommunizieren und zwar, weil wir Aktivismus machen, ja, politischen Aktivismus. Und da wollen wir uns gerne irgendwie privat austauschen dazu, ohne dass jetzt irgendwie gleich irgendeine Firma das die ganze Zeit auswertet oder am Ende noch irgendeine staatliche Instanz. So, und wie das halt so ist, ne, wenn so Leute aus so dem ich habe da geschrieben, linkes Milieu kommen, man macht es irgendwie basisdemokratisch, das gehört, glaube ich, zu den Selbstverständnissen der Technikkollektive, würde ich sagen, dazu, dass es irgendwie keine Hierarchien gibt und niemand, der jetzt irgendwie sagt, hier, ich bin irgendwie der Chef und ich sage, wie es gemacht wird, sondern dass man irgendwie versucht, sich gemeinsam mit der Technik irgendwie zu beschäftigen und dabei hoffentlich ein bisschen Spaß zu entwickeln, aber eben auch sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Das ist immer, sagen, Aktivismus ist an der Stelle kein bezahlter Aktivismus. Ja, das ist immer irgendwie in der sogenannten irgendwie Freizeit passiert und ist auch nie jemand für bezahlt worden. Und bei vielen Technikkollektiven, wie bei vielen anderen linken Gruppen, ist es eben so, dass sie sehr stark nach außen abgeschlossen sind. Und das hat klare Gründe, nämlich die irgendwie dieser Privatheit. Ja, wenn man sozusagen sowieso alles im Offenen machen wollen würde, wenn man irgendwie offen mit allen Menschen diskutieren wollen will, dann ist, glaube ich, das Ganze an dieser Stelle nicht nötig, was wir da machen. Es gibt aber eben Räume, da möchte man mal geschützt miteinander reden. Vielleicht auch entscheiden, mit wem rede ich. Sicher sein, dass die Person, mit der ich spreche, auch tatsächlich die ist, mit der ich sprechen möchte. Das hat im Prinzip auch ganz gut so funktioniert für nahezu 10 Jahre. Und es gab damals auch schon eine Internetseite und die sah so aus. Das ist von 2012. Wie man sieht, es gab damals schon fancy Round Cube mit runden Ecken. Ja. Und dann hat sich politisch was verändert. Und dann ist in der Beschäftigung uns eben aufgefallen, dass, obwohl es sozusagen sowas gibt wie, sicherlich eines der bekanntesten Technikkollektive, das man an der Stelle sagen muss, ist sicherlich Rise Up. Ich hoffe, das kennen viele Leute. Gibt es zum Beispiel viele Leute, die haben eben E-Mail-Accounts, wo sie ihre politische Organisierung drüber machen, weil sie das nicht mit dem gleichen machen wollen, mit dem sie mit ihrer Familie sprechen. Das heißt aber, dass sie halt ihren privaten E-Mail-Account trotzdem bei web.de haben oder Google oder was auch immer. Und da ist der Unterschied eben, da versprechen dir die Leute, ja, sagen die Anbieter versprechen dir im Prinzip, dass sie deine E-Mails lesen. So. Und das finde ich, das war für uns allen, glaube ich, das Gefühl, das macht keinen Sinn, diese Trennung aufzumachen, sondern eben, wir sollten als Default privat kommunizieren. Zum einen, weil es dann nicht diese roten Flaggen hisst, in dem Moment, wo jemand eben nicht bei web.de ist, aber eben auch, weil meine private Kommunikation mit meiner Familie, mit meinen Freunden auch total schützenswert ist. Ja? Und sozusagen irgendwie das irgendwie auszulagern und zu sagen, ach, das ist uns gar nicht so wichtig, das funktioniert an der Stelle nicht. Genau, und da haben wir gedacht, okay, wie können wir dafür sorgen, dass wir attraktiver und leichter zugänglich werden für mehr Leute, sodass die Leute eben nicht nur sagen, okay, nur wenn ich meine PGP-verschlüsselten E-Mails geheim sende, benutze ich Systemd, sondern für alles. Für alles, was ich irgendwie im täglichen, täglichen Leben ist natürlich übertrieben, aber für alles, wo ich irgendwie elektronisch kommuniziere, gucke ich zumindest, gibt es da irgendwie eine Variante, die nicht unter ständiger Überwachung ist. Und da haben wir eben verschiedene Sachen angefangen zu machen. Wir haben angefangen, eine neue Webseite zu machen, die nicht mehr aussieht wie 1990. Die vielleicht sowas hat wie ein Bild drin. Wir haben angefangen, regelmäßig zu kommunizieren, zu versuchen, irgendwie Kontakt zu Leuten aufzubauen, vorher darauf hinzuweisen, was gibt es für Möglichkeiten, was kann man tun, wo kann man hingehen, wo kann man sich informieren, aber eben auch einfach verlässlich zu sein. Und ich glaube, das ist das, was einen großen Unterschied macht, ist eben, dass wir vorher sozusagen haben wir was für uns gemacht und dann haben wir gesagt, wir wollen, dass die andere Leute auf uns verlassen können, dass eben diese Dienste funktionieren und nicht, dass sie einfach mal weg sind. Weil das ist ein großes Problem bei den Sachen, die wir sonst sozusagen irgendwie an freier Software, die irgendwo gehostet wird, haben, ist sozusagen, dass das einzelne Leute machen. Auch aus den, ich glaube mal, ähnlichen Motivationen, wie wir das machen vielleicht. Aber eben bei sich zu Hause im Keller, mit den besten Intentionen, aber irgendwann hat man halt keinen Bock mehr. Ja, irgendwann ist es halt zu anstrengend, dann ist es halt kaputt und dann bleibt es halt kaputt. So, und da haben wir gesagt, okay, wir versuchen mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, eben mehr Service zu bieten, mehr Verlässlichkeit zu bieten. So, wenn irgendwie Services down sind, dann versuchen wir das irgendwie vorher anzukündigen, wenn es abschätzbar ist. Ansonsten versuchen wir es schnell zu reparieren, sodass man eben nicht wieder die Fallback-E-Mail-Adresse noch braucht, ja, bei einem der großen kommerziellen Provider. Weiterhin haben wir ein Online-Einladungssystem entwickelt. Das heißt, jede Person, die einen E-Mail-Account hat, kann 3 weitere Personen einladen. Das Ziel daran ist eben einfach, diesen Mail-Service, den gab es schon lange vorher, aber wer macht sich halt die Aufgabe, von seiner alten E-Mail irgendwo hinzuschreiben und sagt, hey, ich brauche eine E-Mail-Adresse, könnt ihr mir mal eine einrichten? So, und stattdessen haben wir halt irgendwie ein System, da kann man einem Freund einen Voucher geben und die Person kann sich dann selber ihre E-Mail-Adresse aussuchen und sie einfach in dem Moment einrichten, wo sie sie braucht und nicht irgendwie 3 Tage darauf warten, bis sich jemand zurückgemeldet hat. OnCloud ist, was ich vorhin schon angesprochen habe, ist ein ähnliches Thema. Natürlich kann man da sagen, warum sollte jemand seine Daten irgendwo in die Cloud legen? Was für eine Cloud auch immer, ja, die Rechner anderer Leute. Nun ist es aber so, dass viele Leute irgendwie dieses Bedürfnis haben, ja, weil es halt super bequem ist zum Teil. Und was mache ich dann? Na gut, dann bringe ich sie halt wieder zu Google, weil ich habe halt keinen Freund, der irgendwie eine OnCloud betreibt oder einen anderen CalDAV-Server oder was auch immer. Und dann da versuchen wir sozusagen einfach irgendwie einen Zwischenweg zu gehen, zu sagen, okay, wenn du das machen möchtest, dann mach's an der Stelle, wo wir zumindest versprechen, dass wir nicht reingucken, wo wir das Beste irgendwie tun, was uns möglich ist, das irgendwie abzusichern. Und das ist mehr zumindest, als wenn es irgendjemand bei sich zu Hause im Keller macht, weil wir einfach mehr sind als eben nur die eine Person, die das, die irgendwie noch wie alle Leute eben tausend Sachen ringsrum zu tun hat. Und wir haben angefangen, Sachen bei GitHub zu veröffentlichen, in der Hoffnung, dass Leute zu uns kommen und das Open-Source-Prinzip nutzen und die Software, die wir haben, oder mit verbessern. So, damit bin ich beim nächsten Punkt. Was kann man machen, um uns zu unterstützen? Wir freuen uns total, wenn irgendjemand sagt, das finde ich eine gute Idee, ich möchte das gerne in der Form unterstützen. Ja, deswegen haben wir und die Playbooks von Ansible, wenn das jetzt nicht sagt, Ansible ist ein Configuration Management System, mit dem wir unsere Dienste konfigurieren. Und was es uns erlaubt an der Stelle, ist was Schönes, außer dass sie zuverlässiger laufen, ist sozusagen, dass die Art, wie wir sie konfigurieren, öffentlich ist, der Inhalt der Daten aber privat bleibt. Ja, und das heißt also, wenn jetzt jemand sagt, ach, ich möchte voll gerne, dass der Java-Server von Systemli das und das Feature hat, dann kann er diese Ansible-Rolle, mit der das konfiguriert wird, von GitHub forken, verbessern, an uns zurücksenden. Und dann können wir das sozusagen einbauen, ohne dass jetzt die Person Zugriff haben muss auf irgendwie alle Accounts und die Account-Daten, die da liegen. Weil da sagen, müssen wir uns nichts vormachen, natürlich fallen Daten an. So, und wenn es nur ist, irgendwie, wie ist der Name einer Person, mit wem hat sie Kontakt? Und das ist eben was, ich glaube, damit kämpfen alle so ein bisschen, die sich versuchen, in dem Bereich was zu tun, ist eben, dass es sehr, sehr schwierig ist, neue Personen einzubinden, weil man ein ganz großes Vertrauen daran braucht, dass sozusagen die Macht, die man an der Stelle hat, niemand irgendwie missbraucht. Deswegen haben wir eben den Weg gewählt, das zu separieren. Auch die Webseite ist komplett im Source Code da öffentlich. Wenn jemand sagt, ich habe eine ganz tolle Idee, ich möchte es meinetwegen in eine andere Sprache übersetzen. Ja? Webseite ist bisher auf Deutsch und Englisch. Und wenn Sie, alles okay dann? Oder soll ich etwas anderes machen? Okay, super. Wenn jemand das in eine andere Sprache übersetzen möchte oder sagt, da fehlen noch die und die Informationen, einfach auf GitHub hinzufügen. Des Weiteren sammeln wir einige Anleitungen in dem Wiki, wie man Dienste verwendet, wie man OTR verwendet, also die Verschlüsselung von Instant Messaging, wie man PGP verwendet mit Thunderbird meinetwegen. Und wenn da jemand sagt, oh, da ist ein Fehler drin oder ich kenne eine gute Anleitung, gerne einfach da einen Account machen und eine neue Seite anlegen. Und wir freuen uns drüber und ich hoffe, auch weitere Leute, die da ab und an reingucken, freuen sich da auch drüber. Ansonsten immer gerne bei uns per E-Mail melden, am allerliebsten verschlüsselt. Und dann reagieren wir auch sehr schnell auf alle Anregungen und Kritik. Jetzt habe ich gesagt, wir machen das alles in der Freizeit. Haben sozusagen noch weitere irgendwie Dayjobs oder ähnliche Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und sind momentan an einer Art Ressourcengrenze. Deswegen haben wir auch beschlossen, vorerst keine neuen Dienste zu veröffentlichen, sondern sie nur zu konsolidieren. Wenn also jemand sagt, ich möchte einen neuen Dienst machen, und ich habe auch Zeit, das zu investieren und ich habe auch Zeit, den dann auch danach zu pflegen, weil sie sagen, aufgesetzt ist sowas leicht, das Pflegen dauert wahnsinnig, also braucht wahnsinnig viel mehr Zeit. Ja. Gerne auch bei uns melden und sagen, hier, ich habe die wichtigste und knappste Ressource, ich habe Zeit. Des Weiteren wollen wir neue Hardware kaufen, besonders durch den Cloud-Dienst, aber auch durch das Nutzen des Pads zum Beispiel, das kommt einfach die Hardware, die wir haben, an die Grenzen. Und wir möchten auch die Serverinfrastruktur weiter dezentralisieren. Wir haben bisher einen Server in Deutschland, einen im europäischen Ausland. Wir würden gerne einen noch außerhalb von Europa mindestens hinzufügen. Und da eben bei uns niemand bezahlt wird und auch niemand irgendwie Beiträge bezahlt, ist es so, dass wir uns rein von Spenden finanzieren. Und unser Wunsch ist eben, wir haben es in den letzten Jahren geschafft und darum sind wir ziemlich stolz, dass es sehr viele Leute gibt, die regelmäßig kleinere Spenden machen. Und wenn das jemand machen kann, das unterstützt uns auf jeden Fall, da kann man, dass man sich darauf verlassen kann, dass wir zumindest die Stromkosten, die da jeden Monat anfallen, das ja nicht wenig ist, nicht selber tragen müssen. So. Wir sind allerdings, wir begreifen uns nach wie vor als politische Gruppe, ja, und sind eben nicht nur an diesen Dienstleistungssachen beschäftigt, sondern auch irgendwie an eigenen Inhalten und sind momentan beteiligt an der Vorbereitung der Konferenz Leben ist kein Algorithmus. Die wird Ende September in Köln stattfinden. Ja, der Untertitel ist Solidarische Perspektiven gegen den technologischen Angriff. Es soll also darum gehen, sich mit dem Thema Digitalisierung aus linker Perspektive auseinanderzusetzen. Ja, und da gibt es natürlich, ich meine, hier ist es, sagen, denk mal, die Leute, die hierher kommen, denen ist sicherlich irgendwie der Chaos Communication Congress ein Begriff und die sagen vielleicht auch, ja, das machen wir doch schon lange und das stimmt auch. Die Wahrheit ist eben nur, dass es sozusagen ja auch unterschiedliche politische Szenen gibt, die adressiert werden. Und sagen, dieser Kongress kommt eben aus einer, die sich mehr, glaube ich, als noch irgendwie linke Szene versteht und das Thema da auf die Agenda setzen möchte. Und insofern, da ihr euch alle ja schon irgendwie wahrscheinlich eine Meinung zu dem Thema gebildet habt und würde ich euch herzlich einladen, da einfach hinzukommen, irgendwie euch mit zu beteiligen. Es wird einige Podiumsdiskussionen geben, aber vor allem soll viel gemeinsam diskutiert werden, sodass wir sozusagen irgendwie es gemeinsam schaffen, linke Positionen zu verschiedenen Themen der Digitalisierung zu erarbeiten. Es wird demnächst einen Vorreader geben, irgendwie, um sich schon mal mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen. Und wer weiß, was entsteht sozusagen, wenn man sich auf diesem Kongress vernetzt. Des Weiteren möchte ich euch einladen, jetzt schon im November machen wir eine sogenannte Soli-Party. Wer nicht weiß, was ist eine Soli-Party? Soli ist wie alles bei Linken abgekürzt mit I für Solidarität. Es geht darum, eben für die Finanzierung unserer Stromkosten, unserer Serverkosten mit einer Party Geld einzunehmen. Bitte kommt zahlreich, bringt viele Freunde mit. Wir versprechen auch, es wird nett. Und was ich gerade schon gesagt habe, wenn jemand die Möglichkeit hat, regelmäßig einen kleineren Betrag zu überweisen, würden wir uns darüber sehr freuen. Wir sind ein eingetragener Verein, aber kein gemeinnütziger Verein. Wir haben bisher niemanden gefunden, der die Zeit hat und die Lust, sich mit diesen Finanzgeschichten zu beschäftigen, falls das jemand machen möchte. Dann können wir gerne auch die Gemeinnützigkeit beantragen, sagen, an den gemeinnützigen Tätigkeiten mangelt es nicht, sondern tatsächlich am Aufwand an der Stelle. Und wie gesagt, suchen wir einen weiteren Serverstandort. Falls da jemand etwas kennt mit guten Konditionen, würde ich mich auch sehr freuen, wenn sich jemand bei uns meldet. Damit bin ich auch schon am Ende. Ich war, glaube ich, ziemlich schnell. Und würde mich sehr freuen, wenn jemand von euch noch irgendwie Fragen hat zu dem, was ich gerade erzählt habe.
Ja, vielen Dank erstmal. Öffnen wir die Fragerunde. Da sehe ich auch schon die erste.
Wie ist denn dein Nickname oder wie bist du erreichbar, wenn man dich mal kontakten wollte?
Unter admin@systemli.org. Das ist eine E-Mail-Adresse, die wir alle gemeinsam aus dem Kollektiv bedienen.
Also du willst uns auch keinen Nickname von dir irgendwie sagen, so als Merkposten oder so?
Würde ich an der Stelle nicht machen.
Okay.
Vielleicht später im privaten Gespräch.
Ja,
Ja, erstmal danke für den Vortrag. Ich wollte fragen, bei Mail-Server, OwnCloud-Server fallen jetzt auch sehr viele private Daten an. Inwiefern habt ihr euch da um die Sicherheit gekümmert? Gibt es von euch auch Zugriff auf euren, also physischen Zugriff auch auf die Hardware, die ihr habt? Oder ist es irgendwo in einem Serverzentrum, wo ihr eigentlich keinen Zugriff drauf habt? Weil das sind ja teilweise wichtige Argumente.
Ja, das ist eine gute und wichtige Frage. Es gibt physischen Zugriff auf diese Hardware. Sie steht trotzdem in einem Rechenzentrum. Sie steht in einem abgesperrten Käfig. Die Server sind verschlüsselt. Die Verbindungen sind verschlüsselt. Wir monitoren. Ich würde sagen, wir geben uns Mühe, alle Best Practices einzuhalten, die mit vertretbarem Zeitaufwand zu realisieren sind. Ich finde es eine wichtige Frage, insofern, dass ich niemandem irgendwie eine Art von Sicherheit versprechen möchte. Ja, das ist, glaube ich, und wer das tut, glaube ich, ist, also, weil ich es unseriös finde, einfach. Ich kann eben sagen, wir tun unser Bestes. Ich kann sagen, wir verwenden Open Source Software. So, aber auch Open Source Software hat natürlich Lücken. Ja, und wenn es da irgendwie einen Zero Day in Roundcube gibt, ja, dann sind wir am Arsch, auf Deutsch gesagt, ja, und zwar alle, die Roundcube verwenden. Insofern kann man halt nur hoffen, dass die Personen, die sich Roundcube angucken, das verantwortungsvoll tun und sich eben bei Roundcube melden und nicht irgendwie bei, keine Ahnung, welcher Geheimdienst auch jetzt schon wieder irgendwie Zero Days kauft, ja. Weiterhin gibt es irgendwie interessante Techniken, die momentan in der Entwicklung sind. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand was von Leap gehört hat. Leap ist ein Projekt, das, glaube ich, aus den Rise Up Labs ursprünglich stammt. Da geht es eben darum, E-Mails sozusagen, die so zu benutzen sind wie heute, aber zu verschlüsseln, bevor man sie zu dem E-Mail-Provider bringt. Ja, unter anderem. Hat auch andere coole Features irgendwie, wie Automatic Key Discovery und die Verifizierung von Keys und so weiter. Kann ich also nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Das wäre was, wo ich sagen würde, würde ich sehr, sehr gerne aufsetzen, weil diese Daten persönlich, ich möchte die nicht haben. Eigentlich, ja. So, das ist auch was. Mir wäre es lieber, wenn das alles verschlüsselt wäre. Der Status quo der Software heutzutage ist aber nicht so, dass das eben möglich ist. Ja? Und ich glaube, was eben der wichtigste Unterschied ist, ist zu sagen, wir haben zumindest, ich sagen darf, hehre Ziele. Ja? Das ist eben was anderes. Ich habe das vorhin schon gesagt, als wenn man zu einem kommerziellen Anbieter geht, der halt sein Geld damit verdient, dass er deinen Content durchleuchtet. Dass er irgendwie deine E-Mails analysiert, dass er irgendwie deine Klickgewohnheiten analysiert. So, und die haben zwar sicherlich ein größeres Security-Team und können auch irgendwie coolere Software produzieren. Das nützt nur eben nichts, wenn sie die ganze Zeit trotzdem darauf achten, dass sie weiterhin all deine Inhalte analysieren.
Ja, auch danke für eure Arbeit. Mich würde total interessieren, ich weiß nicht genau, wie viel du davon on the record beantworten kannst, aber wie die Zusammenarbeit mit aktivistischen Gruppen hergestellt wird, also wie der Kontakt hergestellt wird. Und zum anderen auch, wie hat sich das eigentlich entwickelt seit 2003? Weil ich erlebe halt super unterschiedliche Standpunkte und Einstellungen dazu. Mich würde interessieren, sind die Gruppen sensibler geworden oder, ja.
Zuerst, wie bauen wir Kontakt auf? Wir werden kontaktiert und das funktioniert über Vertrauensnetzwerke. Und ich glaube, das ist sagen der wichtigste Punkt und das ist auch unser Kapital an der Stelle, ist eben das Vertrauen, das Leute in uns setzen und dass wir auch versuchen, damit irgendwie verantwortungsvoll umzugehen. Und da gibt es eben, glaube ich, genauso wie bei vielen anderen Technikkollektiven. Das tut mir auch total leid, dass ich jetzt hier keine Folie habe eigentlich, weil es gibt natürlich nicht nur Systeme, es gibt auch viele andere. Ich habe gesagt, Rise Up. Es gibt in Deutschland gibt es SO36.net und Nadia.org, Free.de. Es gibt Autistici aus Italien, die sind ziemlich groß. Und weitere. Es gibt auf unserer Webseite eine da, und da sind viele davon aufgelistet. Und ich glaube, ein Zugang, den wir eben noch gefunden haben, ist zu sagen, wir machen auch Workshops. Wir kommen irgendwo hin und setzen uns mit den Personen auseinander. Wir gucken, was sind konkret die Anforderungen, die sie haben und was können wir leisten, was können vielleicht Leute, denen wir vertrauen, leisten. Vielleicht muss man auch sagen, mach was ganz anderes oder mach es am Ende nicht im Internet. Auch manchmal keine schlechte Idee. Genau. Und dann hatte ich gesagt, dieses Einladungssystem ist so ein bisschen was, womit sozusagen neue Kreise erschlossen werden und dann damit hoffentlich sagen, gute Erfahrungen gesammelt werden. Naja, und zu guter Letzt bin ich heute hier und hoffe, dass sozusagen, wenn sich jemand davon angesprochen fühlt, sich die Personen später bei uns melden. Zum zweiten Teil, die Sensibilisierung, kann ich auch sehr, sehr schwer nur beantworten. Ich glaube, dass es ich kann es halt nur aus unserem Kontext beantworten. Und in unserem Kontext ist es so, dass wir natürlich heute sozusagen viel mehr Gruppen und Einzelpersonen bedienen als irgendwie vor 5 Jahren. Ja, das liegt aber auch an der Öffnung, die wir gemacht haben. Das war genau das Ziel. Ja, ich bewege mich halt selber jetzt in Kontexten, die viel einfach mit sich mit Datenschutz beschäftigen. Deswegen kann ich es so nicht sagen. Aber ich denke mal, dass es ähnlich ist. Also ich halte an sich nicht viel von dieser Unterscheidung eigentlich sagen zwischen Aktivistinnen und Normalbürgerinnen. Sondern ich glaube, sagen, dass sich der Kontext, in dem sich sagen in Deutschland der Diskurs verschoben hat, seit irgendwie Edward Snowden, ich glaube, genau in genau der gleichen Art und Weise verändert er sich auch im sozusagen irgendwie links-politisch-aktivistischen Milieu, dass eben Dinge, die man früher als Spinnerei abgetan hat, inzwischen, klar, es ist Realität und zwar noch irgendwie also da waren wir noch wie sagt man, konservativ in den Einschätzungen eigentlich, ne? Und bitte? Unsere Einschätzungen sind immer noch konservativ, oder?
Nee, generell.
Vielleicht hat jemand anders dazu noch eine.
Ich hätte auch noch eine Anmerkung. Ich weiß aus sehr zuverlässiger Quelle, dass der Chaos Computer Club Berlin immer wieder Anfragen bekommt, was Infrastruktur und Ähnliches angeht. Das geht direkt nach Systemli. So, also auch da ist der Bekanntheitsgrad gegeben und der zuverlässige Service bekannt.
Ich habe also 2 kurze Fragen. Einmal, wenn man jetzt bei euch sozusagen Gefährte und Freunde wird, ihr habt ja ein riesengroßes Netzwerk, sehe ich auf eurer Webseite, also in Europa, Schweiz, Deutschland, Amerika. Und worin steht die Kooperation mit diesen Gefährten und euren Freunden? Und eine zweite Frage, also du hast ja gesagt, ihr braucht mehr Hardware, Kapazitäten reichen nicht mehr aus, ehrenamtlich alles sozusagen. Und betreibt ihr denn auch, also ihr generiert ja ganze Menge Daten, betreibt ihr denn auch Data Mining? Oder habt ihr das vor oder so?
Also wir betreiben kein Data Mining. Das würde sagen, gegen alle Grundsätze, die wir uns gesetzt haben, verstoßen. Die Daten, die zwangsläufig anfallen, und das sage ich immer, wir versuchen immer möglichst datensparend zu arbeiten. Ja, also ich glaube, das ist... Wir sind ja der Meinung, der beste Datenschutz ist die Datenarmut an der Stelle. Und wenn sozusagen Daten anfallen, dann versuchen wir daraus nicht irgendwelche, das irgendwie reinzugucken, Dinge auszuwerten oder was auch immer. Das machen wir nicht. Die andere Frage, was verbindet uns mit unseren Freunden und Gefährten? Ich denke mal, das gleiche Ziel. Irgendwie Dezentralisierung des Internets, irgendwie Freiheit des Internets, sicherlich auch weitergehende politische Motive, sowas wie persönliche Freiheit, antifaschistische, antirassistische, antisexistische Grundsätze, sowas. Wir tauschen Wissen aus an der Stelle in erster Linie. Und ja, ich glaube auch, wie alle Leute wissen, die sich irgendwie viel mit Computern beschäftigen, es gibt auch Leute, denen an welchen Stellen auch immer, denen läuft man immer wieder über den Weg. Und die gehören dazu. Das sind die Freunde und Freundinnen und Gefährtinnen an der Stelle.
Du hast ja mehrfach erwähnt, wie wichtig PGP-Verschlüsselung und generell Datenverschlüsselung euch auch ist und wichtig auch die einfache Bedienbarkeit dazu. Also auch in meinem Kreis so viele Leute, die dem durchaus zugetan sind, aber gerade Windows-Nutzerinnen stehen da doch immer wieder vor erstaunlichen Problemen. Das ist die eine Sache, so ob euch dazu noch was einfällt oder ob ihr da auch Workshops anbietet. Und das Zweite ist, dass selbst wenn das im Einzelfall klappt und man irgendwie unter Einzelpersonen verschlüsselt kommuniziert, ist oft das Problem, dass in Aktivistinnenkreisen es ganz viele Mailinglisten gibt und dass dann doch ganz wichtige Informationen über die Mailinglisten unverschlüsselt gehen. Und mir ist noch keine Art und Weise bekannt, eine Mailingliste zu verschlüsseln.
Okay, ja, das sind zwei super Hinweise. Zum einen, wir bieten eben gerade diese Workshops an, weil meiner Meinung nach der beste Weg, auf verschlüsselte Kommunikation umzusteigen, ist es in einem Kommunikationsnetzwerk zu tun. Und dann eben einfach zu sagen, okay, wir sind die 10 Personen, wir kommunizieren sowieso immer miteinander, meinetwegen, weil wir uns regelmäßig treffen, weil wir irgendwie gemeinsame Veranstaltungen organisieren, was auch immer. Wir wollen das ab heute verschlüsselt machen. Und dann kann man eben so einen Workshop machen, dann kann man sagen, die Kommunikation dieser Gruppe analysieren wir, wie läuft die, wie können wir die am besten verschlüsseln, wie können das alle möglichst schnell erlernen und dann eben regelmäßig auch machen. Ich glaube, das ist irgendwie fast das Wichtigste dabei. PGP bleibt nach wie vor ein bisschen kompliziert und wenn man das aber jeden Tag verwendet, dann gewöhnt man sich auch dran. Genau, und man muss halt nicht erst Leute suchen, mit denen man dann verschlüsselt kommunizieren kann, sondern man weiß eben schon, das sind meine Freunde, das sind meine Gefährten, mit denen mache ich das. Der zweite Hinweis, verschlüsselte E-Mail-Listen. Es gibt eine Software namens Schleuder, die es bei Systemlead nicht gehostet gibt, dafür aber bei unseren Freunden von SO36.net und von Nadia.org. Und die erfreut sich, soweit mir das bekannt ist, dort auch großer Beliebtheit und macht im Prinzip, funktioniert so, dass du eine PGP fair und entschlüsselnde Instanz auf einem Server hast, sodass also immer an die Mailing-Adresse verschlüsselt wird, die ganze entschlüsselt das Ganze und verschlüsselt es wieder für alle anderen Teile der Mailingliste. Ist das deutlich geworden? Also, ja? Genau, die Liste hat... Also ja, es gibt einen öffentlichen Key für die Liste. Dann sagen, mit dem verschlüsselst du deine E-Mail an die Liste. Dieser Bot, sage ich mal, der in dieser Liste sitzt, entschlüsselt das und verschlüsselt das mit allen Keys der Listenteilnehmerinnen wieder und schickt das dann raus. Also man kann darüber diskutieren, ob man das machen möchte oder nicht, aber es ist sicherlich keine schlechte Idee, besonders wenn man sich über mehrere E-Mail-Anbieter verteilt.
Kann man dann bestimmen, wer da reinkommt in die Mailingliste? Oder,
Ja, natürlich, wenn du diese verschlüsselte E-Mail-Liste machen möchtest, muss ja sozusagen diese Schleuder-Software, muss ja wissen, an wen sie verschlüsseln soll. Insofern muss sich jede Person dort einmal mit ihrem Public-PGP-Key anmelden. Genau, und das kannst du, die Anmeldung kannst du sagen, als listenadministrierende Person offen oder geschlossen machen. Ja.
Nur noch eine kurze Anmerkung zu Windows und PGP. Also sowas kann man auch immer gut, wenn ihr jetzt gerade mal keinen Workshop macht, auf den Krypto-Partys lernen. Also gerade in Berlin gibt es immer wieder Krypto-Partys, auf denen Leute sehr gerne auch PGP für Windows erklären.
Definitiv, ja.
Ja. URL ist cryptoparty.in und wenn ihr unter Location geht, dann könnt ihr bei Berlin dann die nächsten, also ungefähr 5 Krypto-Partys pro Monat gibt es in Berlin.
Ja, ja, ganz super Sache.
Die nächste ist in der C-Base.
Super beeindruckt, mit welcher Kontinuität die Leute das irgendwie machen. Finde ich ganz toll.
Ihr bietet ja eine Kommunikationsdienstleistung an und ab gewissen Größen gibt es da nicht juristische Auflagen, bestimmte Daten vorzuhalten oder vielleicht irgendwann auch Abhörschnittstellen bereitzuhalten?
Doch, natürlich. Also es gibt
nur einen User.
Wie heißt das korrekt? Telekommunikationsüberwachungsverordnung oder so? Überwachungsverordnung, genau. Okay, und die Auslegung dessen, da bin ich mir allerdings momentan nicht ganz sicher. Also da steht auch eine konkrete Anzahl von Benutzern irgendwie. Da steht es sind ein paar mehr, es sind schon ein paar tausend, ab denen das möglicherweise ist. Ich weiß allerdings, dass ja Posteo, die ja auch hier in Berlin ansässig sind, haben das ja rechtlich überprüfen lassen und sind sich sehr sicher, dass sie sozusagen nicht unter diese Verordnung fallen, unabhängig davon, wie viele Benutzer sie haben. Ansonsten stünde sozusagen der Rechtsstreit, der das genau definiert, stünde aus an der Stelle. Ich kann hier sagen, dass wir keine SINA-Box bei uns in irgendwelchen Servern oder Netzwerken angeschlossen haben. Und wenn uns jemand dazu zwingen würde, würden wir das auch einfach wahrscheinlich eher abschalten, als das zu tun. Ja. Ein Canary haben wir nicht, finde ich. Eine super Idee eigentlich, aber irgendwie ist ja diese canarywatch.org Seite auch irgendwie abgeschaltet worden jetzt, ne? Weil die gesagt haben, die sich ins Ziel gesetzt haben, diese Canaries zu verbreiten. Also das ist ein Projekt der IFF gewesen und die haben jetzt vor kurzem gesagt, ja, das war eine nette Idee, aber irgendwie funktioniert es auch nicht so richtig, weil irgendwie kriegen das alle Admins nicht hin, das irgendwie rechtzeitig zu machen. Dann ist nicht ganz klar, was ist jetzt eigentlich das Signal. Ne? Dann hatten wir das, glaube ich, bei Reddit, da ist dieser Canary einfach verschwunden. Wird jetzt Reddit die ganze Zeit überwacht oder haben die einfach keinen Bock mehr? So, das sind ja irgendwie, ne, und deswegen ist dieses Projekt dieser Canaries, finde ich, eine interessante Idee. Das Problem ist, wenn man es einmal anfängt, müsste man es auch ziemlich lange weiterführen, damit es irgendwie Sinn macht. Und ich glaube, deswegen haben wir uns bisher davor gescheut.
Kannst du kurz sagen, was das überhaupt ist, Canary?
Also, ein Canary steht für, ist das englische Wort für Kanarienvogel. Und die Geschichte dahinter ist, dass die Bergleute früher Kanarienvögel mit in den Tagebau genommen haben, der als allererstes gestorben ist, wenn es keinen Sauerstoff mehr gab. Der sie also darauf hinweisen sollte, dass sie jetzt den Bergbau verlassen sollen. Es gibt sozusagen das Äquivalent inzwischen in digital. Das wäre eine digital signierte Nachricht, die sagt, wir werden nicht überwacht und damit umgehen soll, dass die sogenannten Gag Orders, wo man nicht sagen darf, ich werde überwacht. Ja, und wenn sagen, wer nicht mehr sagt, ich werde nicht überwacht, dann können die Leute möglicherweise davon ausgehen, dass die Person dann überwacht wird. Man sieht aber schon beim Erklären, wird es schon komplex. Und es ist auch rechtlich umstritten, ob diese Canaries sozusagen, wenn ich jetzt eine Gag Order bekommen würde, ob ich dann meinen Canary nicht doch aktualisieren müsste. Sprich, lügen müsste an der Stelle. Ja, deswegen.
Ich glaube, es ist für euch auch erst relevant, wenn ihr tatsächlich Server in den USA hostet, weil eben das deutsche Recht ja gar nicht solche National Security Letters vorsieht, wo man dann gar nicht sagen darf, dass man jemanden überwacht und nicht mal diese eine Person
informieren. Also es gibt natürlich keinen National.
Also natürlich gibt es so G10-Überwachung und so Sachen, aber die bezieht sich dann nochmal auf ganz andere Sachen.
Also ich glaube, wenn man als Telekommunikationsbetreiber Teil einer Überwachungsmaßnahme ist, ist man verpflichtet, der Person, die überwacht wird, nichts darüber zu sagen. Sonst würde man sich der Mittäterschaft schuldig machen. So ist die Rechtslage.
Ganz kurz dazu, ich glaube, da gab es vor einigen Jahren bei uns was mit diesem Java Anon Proxy irgendwie. War da nicht so ein ähnlicher Fall, dass sie nichts sagen durften?
Die haben sich, glaube ich, bewusst entschieden dazu. Auch da ging es ja um Kinderpornografie bei diesem Gendonym, das ist, glaube ich, gewesen, das Netzwerk, oder? Ich glaube schon, von der TU Dresden. Und die haben sich damals, glaube ich, bewusst entschieden, auch den Code zu verändern. Sie haben eben gesagt, sie überwachen nicht heimlich, aber sie haben sich eben entschieden, diesen konkreten Fall zu verfolgen. und haben sich damit sicherlich viel Vertrauen verspielt an der Stelle von Leuten, die gerne Anonymisierungsnetzwerke verwenden. Ja, ich kann es natürlich auch trotzdem nachvollziehen, dass sie sich dass sie ein schlechtes Gefühl hatten oder sowas. Aber
weitere Fragen? Sonst habe ich noch eine.
Bitte.
Sollst uns natürlich gar nicht sagen, wer jetzt konkret wie User bei euch ist, aber hast du vielleicht so ein paar Zahlen? Was habt ihr so an Traffic? Gibt es da so ein paar Kennwerte, um dann Eindruck zu kriegen, wie groß oder klein das Ganze ist?
ich glaube, der Dienst, der von den meisten Personen genutzt wird, ist der Jabber-Server. Der hat ein paar tausend Nutzer, registrierte Nutzer. Davon sind mehrere hundert jeden Tag online. Es ist also für digitale Netzwerke ist es klein. Für aktivistische irgendwie oder gar nicht aktivistisch, für sagen irgendwie nicht kommerziell betriebene Systeme ist es eigentlich ziemlich groß schon. Und bei den Mail-Nutzern weiß ich es nicht genau, da ist die Tendenz auch stark steigend sozusagen, seitdem es dieses Einlade-Feature eben gibt. Da sind wir auch inzwischen bei über 1000 auf jeden Fall. Vorhin wurde mir noch gesagt, dieses Pad, das wir betreiben, da gab es, jetzt muss ich überlegen, ich weiß, viel gab es in dem sagen Refugee-Kontext, dass das so dauerhaft ein Mbit pro Sekunde, gucke jetzt mal hier Fragen in die Runde, genau, und zu sagen, dass das auch, also das ist die eine, glaube ich, Kapazitätsgrenze. Die andere ist der I.O., der Server, der eben gerade jetzt diese Cloud-Geschichten extrem an der Grenze ist. Reicht dir das als Antwort?
Ja, vollkommen. Okay. Also ein Mbit pro Sekunde bei einem Pad bei Text,
für Text
ist halt
ja,
echt
auch so,
krass.
Ich war auch so Text, wie kann das sein? Aber es ist irgendwie so, ja.
Unkompresst, genau.
Genau. Ich habe noch so ein paar Punkte, die sind ziemlich spezifisch. Wenn jetzt jemand dazu eine Frage hat oder so, mit denen setzen wir uns viel auseinander. Ich würde das nochmal sagen. Also wir sind eine linke Gruppe, ja. Es ist, sagen wir, sind eigentlich basisdemokratisch organisiert. Gleichzeitig versuchen wir viel zu machen, viel sozusagen an die Leute, die es eigentlich nutzen, zu bringen. Etwas, wo wir uns immer irgendwie auseinandersetzen zwischen, was entscheidet die Person eigentlich, die etwas tut, die auch etwas regelmäßig administriert, was trägt man zurück in die gesamte Gruppe? Wie viel kann man eigentlich ehrenamtlich machen und wo muss man auch einfach sagen, das mache ich persönlich nicht mehr, das ist mir zu anstrengend, das ist vielleicht auch, da müsste jemand für, vielleicht sollte dann doch jemand dafür bezahlen oder also wir wollen sagen, einen guten Service an der Stelle bringen, aber haben natürlich alle irgendwie, haben halt Jobs und Studien und irgendwie Freundeskreise und so weiter. Etwas, was glaube ich, natürlich viele Personen kennen, die sich irgendwie aktivistisch betätigen, dass man da irgendwie versucht, ein Mittelmaß zu finden. Und letztlich, das habe ich ja vorhin schon bei der Open-Source-Software gesagt, irgendwie Usability und Security sind natürlich auch da an der Stelle irgendwie zwei Punkte, die man immer sehr, sehr stark abwägen muss. Ich bringe mal ein Beispiel. Die neueste Version von RouteCube kann auf dem Server PGP verschlüsseln. Was irgendwie cool ist, ja, weil ich von überall aus verschlüsselte E-Mails schreiben kann. Gleichzeitig muss ich dazu meinen Private Key auf einen Server hochladen, etwas, das ich eigentlich nie tun sollte. Und wenn dazu jemand, also vielleicht jetzt oder vielleicht auch später oder vielleicht per E-Mail, wenn da jemand irgendeinen guten Gedanken hat oder sowas so von, ah, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht und da wollte ich mal was zu sagen. Da sind wir sehr, sehr interessiert an guten Hinweisen. Ansonsten gerne per Mail oder im privaten Gespräch später.
So, wenn dann sonst niemand Fragen hat, würde ich nochmal recht herzlichen Dank sagen.
Auch vielen Dank.
Einen Applaus bitte nochmal für den tollen Vortrag. damit ist Admin dann auch entlassen, darf was trinken. Und wir werden im nächsten Monat, am zweiten Dienstag immer im Monat, den nächsten Datengarten haben. Wie gesagt, auf berlinccc.de findet ihr die Ankündigung oder unter @clubdiscordia auf Twitter. Und ich danke euch fürs Zuhören und eure Fragen. Bis zum nächsten Mal.